Trauerschatten. Der Podcast über Trauer, Verlust und das Leben danach.
Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Trauerschatten. Mit mir heute dabei ist Hadija Haruna Oelker. Hallo und herzlich willkommen.
Hi.
Es freut mich, dass du die Einladung angenommen hast. Für die Leute, die da draußen Hadija noch nicht kennen, ich habe wie gehabt immer eine kleine Vita mitgebracht und du darfst dann frei ergänzen und korrigieren. Hadija Haruna Oelker ist Politikwissenschaftlerin, Journalistin, Moderatorin und Autorin. Sie arbeitet als freie Journalistin für den Hessischen Rundfunk, unter anderem für die Sendung Der Tag, und schreibt eine monatliche Kolumne für die Frankfurter Rundschau. Weitere Artikel von ihr sind in der Zeit, im Tagesspiegel und im Fluter, Magazin der Bundeszentrale für politische Bildung, erschienen. Ihre Arbeitsschwerpunkte sind Jugend und Soziales, Migration, Rassismusforschung und Themen der schwarzen Diaspora in Deutschland. Sie moderiert seit 2018 das Debattenformat Streitbar in der Bildungsstätte Anne Frank und seit 2019 die Römerberg-Gespräche in Frankfurt am Main. 2022 veröffentlichte sie ihr Buch Die Schönheit der Differenz – Miteinander anders denken, das für den Leipziger Buchmessepreis nominiert wurde. Darüber hinaus ist sie Teil des Journalistinnenverbands Neue Deutsche MedienmacherInnen und der Initiative Schwarzer Menschen in Deutschland. Seit 2023 hostet sie zusammen mit dem Autor Max Czollek den Podcast Trauer und Turnschuh des S. Fischer Verlags und im Oktober 2024 erschien ihr zweites Buch Zusammensein, Plädoyer für eine Gesellschaft der Gegenseitigkeit. Passt das so? Möchtest du noch was ergänzen?
Du hast die ganz ausführliche Version genommen. Selbst der Artikel, wo ich irgendwann mal früher geschrieben habe. Ja, nicht ergänzen. Das heißt, es ist alles wunderbar. Ich muss ein bisschen lachen. Liest du sich ein bisschen wie so eine Bewerbungs-, wenn ich als ob jetzt eine Bewerbungsmappe du vorgelesen hättest. Das heißt, die Initiative Schwarze Menschen in Deutschland, und da ich davon ausgehe oder hoffe, dass viele Menschen das hören, das gibt's immer, dass die Leute ein kleines R dahin machen. Und genau, es ist ohne das R. Das wäre eine kleine Korrektur, aber eher um des Spreadings Willens.
Danke dafür. Ich glaube, das kam tatsächlich so aus der Sprache heraus, dass ich dann irgendwie so ein R rausführen wollte, weil klar, so als Name selber, wie er auch eingetragen ist, aber da hast du recht, da kam mir auch tatsächlich so ein kleines R dazwischen.
Ja, ach so, aber das ist auch, es ist so interessant ja auch sowieso das Thema mit der Sprache, also diese genauen Feinheiten, so, das macht dann einen Unterschied, welchen macht das, ja, und am Ende fällt es eigentlich in dem Kontext ja auch gar nicht auf.
Ich danke dir herzlich für die Ergänzung und würde direkt mit der einleitenden Frage beginnen. Was hat dich traurig gemacht, Hadija?
Das ist eine komplizierte Frage, weil man natürlich jetzt sozusagen in die fragen wir über, was macht mich aktuell traurig, was hat mich traurig gemacht, fragen wir das Private, fragen wir das Politische. Ich würde sagen, im Moment gibt es eigentlich eine sehr starke Verarbeitung von Trauer, die Trauer über den Backlash. Ich glaube, es gibt Menschen, die das schon als politische Trauer gerahmt haben. Und ich beschäftige mich auch mit dieser Frage. Ich meine, am Ende ist der Podcast von Max und mir, Trauer und Turnschuh, ein Podcast, der sich ja eben auch mit der Frage von politischer Trauer auseinandersetzt und eigentlich sich auch entwickelt hat, eben diese Verbindung herzustellen zwischen diesen persönlichen Auseinandersetzungsprozessen mit der Außenwelt und dem, was es innen mit dir macht. Und ich kann einfach nur sagen, dass das, was, ich würde sagen, seit dem Ampel aus passiert, eigentlich schon vorher natürlich, aber wenn ich es jetzt an irgendwelchen Zeitslots festmachen würde, schon massive Auswirkungen auf mein Inneres hatte und auch immer noch hat. Und ich mit diesen Schlagmomenten, wie so Schlagzeilen, die so jeden Tag passieren und diesen Momenten und dem permanenten Analysieren, weil ich eben Journalistin bin und mich auch nicht entziehen kann oder beziehungsweise auf der Suche bin nach guten Formen, damit umzugehen, bin ich jetzt sozusagen in einem Stadium angekommen, wo ich sagen würde, diese Trauer wird jetzt etwas Begleitendes sein und etwas, was andauern wird.
Das ist natürlich dieser schwierige Umstand, wenn man in der Situation ist, in der man sich eben bestimmten Prozessen nicht entziehen könnte, indem man einfach sagt, so ja, ich weiß nicht, ich nehme mir eine Auszeit, ich gehe da raus, weil du hast dich ja dazu bewusst entschieden, in den Journalismus zu gehen und du hast ja auch deine Schwerpunkte gewählt. Und ja, wenn man so überlegt, was so seit dem Ampel aus passiert ist, also wir nehmen ja auf Anfang Mai, Und das ist ja jetzt schon, zieht sich so ein halbes, fast schon bald dreiviertel Jahr durch. Und es passieren einfach immens viele Dinge. Also natürlich halt, was im Bundestag passiert, aber auch darüber hinaus haben wir ja immens viele Schlagzeilen, die irgendwie ja mit dazu beitragen. Ich würde aus meiner Position sagen, dass es sich so ein bisschen wie eine Ohnmacht anfühlt, dass man irgendwie so diese ganzen Schlagzeilen sieht und nicht weiß, so wohin mit sich selber. Aber für dich aus der journalistischen Perspektive, wie bist du damit vorgegangen, dass das so nach dem Ampel aus sich so, ja, ich würde sagen, gesteigert hat?
Ja, es sind so viele Layer, also so viele Lagen, weil natürlich gab es schon vorher andere Themen, die zu Trauer geführt haben. Das war auch eher so das Thema, ich sag mal, Clash of Communities. Darüber haben Max und ich auch viel gesprochen. Also sozusagen, wie sich so das Auseinanderdividieren von sowieso nicht jetzt in jedem Punkt solidarisch oder immer Hand in Hand gehenden Communities. Und da wir ja, da ich ja mich viel beschäftige, mich mit der Frage, so, also klar, wir werden kategorisiert, wir werden in Gruppen gedacht, wir bewegen uns auch in vermeintlichen Gruppen, wir fühlen uns vielleicht auch Gruppen zugehörig. Und gleichzeitig bin ich jetzt persönlich oder die Menschen, mit denen ich mich umgebe, schon welche, die eben dieses Ausbrechen aus Gruppen und sich vielem zugehörig fühlen oder dieses Spiegeln in anderen, Stichwort intersektionales Denken, irgendwie versuchen zu leben, weil das ja keine praktische Anleitung gibt, und dann zu erkennen, dass das einfach unglaublich schwierig geworden ist. Und das, also sich da auch Vertrauensverlust und irgendwie Zugehörigkeiten verschoben haben. Jeder suchte sich so seins. Und das beobachtet man natürlich auch in der Gesellschaft, also auch bei den Menschen, die jetzt nicht politisch progressiv unterwegs sind, in eigentlich allen Milieus, dieser Rückzug von Dingen, die einen belasten. Also man könnte von einer insgesamten gesellschaftlichen Trauer vielleicht auch sprechen, auch einer Wut natürlich und von ganz vielen Emotionen. Aber wir reden ja heute über Trauer. Und dann kommt sozusagen diese Instabilität des politischen Bundesregierungs aus. Und das ja auch verhaftet ist mit ganz vielen Zuschreibungen und so weiter. Worüber man ja dann berichtet und wie so ein bisschen, ich nenne mich immer so wie Sisyphus am Berg, so Informationsstein wird nach oben gerollt, brrt, rollt er wieder runter und du fängst wieder von vorne an. Und das macht etwas mit mir, mit vielen KollegInnen auch, dieses permanente Versuchen, das alles zu sortieren. Und ich würde schon sagen, dass für mich, die ich versuche, Gesellschaft in ihrer Pluralität immer mitzudenken, hat schon auch eine besondere Challenge, weil ich ja nichts voneinander trennen kann. Es passiert ja alles gleichzeitig. Und wenn etwas passiert, dann sehe ich die Auswirkungen an verschiedenen Enden und kann die kann so Perspektivswitches dann vornehmen. Das macht den Kopf sehr voll. Und ich würde sagen, diesen Versuch, das versuche ich beizubehalten, so gut es geht. Und mein Problem aber ist natürlich, dass sich in der Normalisierung von rechts, die stattfindet, die auch so schleichend, ja nicht erst seit gestern, ich sage immer, wir ruckeln, der Rechtsruck wird immer wieder sozusagen neu benannt, aber eigentlich ruckeln wir schon so seit 11 Jahren rechts, und da gibt es so viele Studien, die das zeigen, dass es diese Mitte so nicht gibt, dass sie geschrumpft ist, dass sie rechts ist. Das könnte ich jetzt alles analysieren, und ich merke immer, wie mein Text immer größer wird, um dann eigentlich eine Frage zu beantworten. Und das, du hast mir eine simple Frage gestellt, wie machst du das? Genau so, wie ich es gerade versuche. Ich versuche, die Komplexitäten zu benennen. Und ich glaube nicht, dass es gerade diese eine Antwort auf egal welche Frage gibt. Und das versuche ich zu vermitteln. Und mein Endgegner oder EndgegnerInnen oder wie auch immer sind eben narrative, machtvolle Erzählungen, Anti-Woke-Diskurse, Schlagworte, Kampfbegriffe und alles das, was sozusagen versucht, unsere Gesellschaft einfach zu erklären. Und natürlich eine Politik, die die Pluralität der Gesellschaft quasi gerade weggestrichen hat.
Ich finde, es ist auch so ein bisschen, ja, mir fällt gerade nicht so ein guter Begriff ein, aber so ein Schöndenken, dass es immer auf eine Frage eine einzige Antwort oder eine simple Antwort gibt. Ich glaube, das ist vielleicht auch so ein bisschen Hoffnungsgedanke von vielen Leuten, die dann halt auch eben so Fragen stellen und denken so, wie lösen wir das Problem mit Thema XY? Und dass sie dann hoffen, dass darauf eine Lösung kommt. Aber ich glaube, wie du auch gerade sagst, wenn man sich halt damit beschäftigt, dass es ja viele Gründe haben kann, warum bestimmte Dinge dazu geführt haben, dass wir halt eben diese nahezu hürdenlose Bewegung von rechts in eben halt diese Diskurse reinkriegen, ohne dass jemand schon, wie du schon gerade sagtest, hört mal, seht ihr das nicht? Es ist nicht eben mal gerade so passiert oder es ist nicht gerade mal eben so diese symbolischen 5 Minuten vor 12 oder sonst was, dass dann die Leute immer so sagen, so, wir müssen jetzt was machen, als hätte das niemand irgendwie vorher gesehen. Und das ist dann natürlich, ich meine, man könnte jetzt natürlich viele Gründe finden, warum es so zu dieser Bewegung gekommen ist, wie es gekommen ist. Und natürlich spielt da ja auch die journalistische Arbeit oder nicht nur generell die Medienarbeit spielt da ja sehr viel mit. Also welche Räume sie für wen geöffnet haben und welche sie vielleicht nicht geöffnet haben. Und auch gerade diese Aufzählung, die du gemacht hast mit, welche Narrative werden aufgemacht? Wer wird nach bestimmten Gerichtsentscheiden zu Talkshows eingeladen? Wem wird eine Bühne gegeben? Wer wird selbst in so kleinen Narrativen nur so angehaucht in so Fragenhagel sichtbar gemacht, als wäre es halt eine Normalität, dass sie dann dazugehören? Und das ist dann halt auch so, wo man sich halt denkt, okay, was ist eigentlich der Grundgedanke dahinter? Also was ist eigentlich das, wenn man jetzt in diesem journalistischen Rahmen bleibt, was ist der Sinn und Zweck davon, sowas zu normalisieren? Weil irgendwo muss ja ein Gedanke sein. Und gleichzeitig, das merke ich zumindest aus meiner Arbeit, also neben QueerMed und allem anderen, bin ich ja eigentlich im Online-Marketing und sehe ja auch, wie sehr sich in der journalistischen, redaktionellen Arbeit sehr stark auf diese sogenannten KPIs, also darauf, auf Klickzahlen, auf Reichweite, wie viel Artikel was gebracht haben, dass teilweise darauf viel mehr Wert drauf gelegt wird, als auch was überhaupt die Message hinter den Artikeln, hinter Social-Media-Kacheln ist. Und ich glaube, das ist auch so ein Faktor, wo Medien als auch Journalistinnen da ohne mitzudenken angefangen haben mitzumachen und sich jetzt auch dadurch dieses Narrativ viel einfacher rausgebildet hat, weil man meint so, ah ja, die Leute werden ja schon diese Medienkompetenz haben, über Social Media hinaus zu recherchieren, was da jetzt problematisch ist oder dass sie dann halt denken so, okay, das ist jetzt diese eine Quelle, aber recherchiere ich jetzt weiter, ob das jetzt wirklich so oder so ist. Wie denkst du dazu?
Ja, du sprichst ganz viele Punkte an, die mich aktuell total viel bewegen, schon immer bewegt haben, aber natürlich jetzt massiven Einfluss nehmen in einer Zeit, ich meine, wo die Tendenzen so stark sind, dass man ja über solche Themen sprechen kann, also freie Presseberichterstattung. Wie wird das in Zukunft sein? Also auch aus Sicht von öffentlich-rechtlichen Medien, die eigentlich die ersten sind, die abgebaut werden. Das zeigt auch die Geschichte, also sozusagen auch die Zersetzung des Radios durch die Nazis. Ich beschäftige mich viel mit Geschichte, weil ich nicht der Meinung bin, sozusagen, es ist wie 1933, wie manche Leute sagen. Ich glaube, auch in der Arbeit, in dieser Erinnerungsaufarbeitung und Leerstellen auffüllen, die in deutscher Geschichte nicht erzählt wurden, das hilft mir total, Dinge zu erkennen, Parallelen zu erkennen, aber sie eben auch zu verbinden mit dem aktuellen Neuen, was sich zeigt, weil Menschen sich ja auch verändert haben und weil natürlich heute auch ein Wissen da ist, das die Menschen damals nicht hatten. Das ist, glaube ich, auch so ein wirklich wichtiger Unterschied. Dieses, damals dachte man, es wird, also ich unterstelle das mal, dass es Menschen, ignorante, verleugnende, all diese abwehrenden Menschen gab, so wie es sie immer gab, die vielleicht glaubten, es wird nicht so schlimm werden. Und die gibt's heute auch noch. Wird schon alles nicht so schlimm werden. Und es gibt die, die sehen das mehr. Aber sie müssten es alle wissen. Sie könnten es wissen, weil es gibt eine Geschichte und die kann man sich erzählen. Und die wird aber eben auch nicht erzählt. Und wenn ich in Redaktionen gehe, dann gibt's ja natürlich den Anspruch an journalistisches Arbeiten. Aber das ist ein Handwerk, das kann man lernen. Alle Menschen können das lernen. Wie gut sie schlecht die machen, das ist dann natürlich eine Qualitätsfrage. Das ist wie in allen Jobs. Aber dann gibt es natürlich noch den Menschen, der diesen Job ausführt. Und wenn man also dieses Handwerksbesteck des Journalismus hat, dann ist das immer auch eine Aushandlungsfrage. Wir haben kein Regulativ, wir haben keine, als Journalistin ist sogar ein ungeschützter Begriff. Also jeder könnte sich Journalist, JournalistIn nennen, RedakteurInnen-Ausbildung gibt es. Ich habe so eine gemacht, das ist muss man nicht machen. Man kann sich dieses Handwerk beischaffen, man darf es halt nicht vergessen. Es gibt natürlich unterschiedliche Diskussionen, wenn es um Inhalte geht. Die fehlen mir an vielen Orten. Fehlt auch die Heterogenität von Diskussionen. Und das ist eine alte Geschichte, weil ich schon oft und viel darüber, oder eigentlich, das ist auch ein Grund, warum ich bei den Neuen Deutschen MedienmacherInnen bin, eben sozusagen diese Pluralität in Redaktionen führt natürlich auch zu mehr differenzierten Auseinandersetzung. Man kann eine Geschichte so oder so oder so erzählen. Es gibt nicht die richtige Geschichte über einen Fall. Es gibt verschiedene Perspektiven auf eine Geschichte. Der Anspruch, den ich habe, ist dieses Verantwortungsbewusstsein. Ich für mich selber habe einen Begriff, versuche ich zu prägen, der nennt sich menschenrechtsbasierter Journalismus, weil ich glaube, dass wir den heutzutage brauchen und da gibt es kein Rezept für. Das speist sich aus Konzepten, aus Handwerksrichtungen des konstruktiven Journalismus, des verantwortungsbewussten Journalismus, Responsible Journalism. Und ich knüpfe den an eine deutsche Geschichte, an das Grundgesetz, an Menschenrechtsverpflichtungen, die Deutschland gezeichnet hat, weil das zum Beispiel aus öffentlich-rechtlicher Sicht natürlich etwas ist, woran man sich orientiert, weil die Öffentlich-Rechtlichen, für die ich sehr gerne arbeite, einen Auftrag haben und eine Geschichte. Es wird nicht jedem gefallen, wenn ich sage, die Öffentlich-Rechtlichen sind ja auch ein antifaschistisches Projekt am Ende. Sie wurden nach dem Zweiten Weltkrieg von den Alliierten gegründet und zwar deshalb, weil die Nazis das Radio, das den Rundfunk zersetzt hatten. Und weil der Auftrag speist sich aus dieser Geschichte. Es ist eine sehr interessante Geschichte. Ich erinnere KollegInnen daran. Viele haben sich damit nie beschäftigt, mussten das nicht. Es waren nicht die Zeiten. Man konnte sich ausprobieren. Also wenn du mich fragst, was ich beobachte, dann beobachte ich, dass dem, was ich jetzt gesagt habe, ja, eine Aufmerksamkeitsökonomie gegenübersteht, ein Clickbaiting. Es gibt für all das viele Fachbegriffe. False Balance ist auch eines, das mich sehr umtreibt. Also sozusagen die vermeintliche Ausgewogenheit, zu der wir aufgerufen sind als Journalistinnen, Gesprächspartner gegenüberzustellen, Meinungen abzubilden. Aber es ist natürlich, und das ist, glaube ich, der wichtige Punkt, den meinst du, glaube ich, auch, darum geht, das Hintergrundwissen zu haben, um eine Meinung oder eine Gegenüberstellung oder ein Panel oder eine Talkshow so aufzustellen, um nicht ein Ungleichgewicht durch Gleichbehandlung herzustellen, was die Inhalte angeht. Und das haben wir in der Pandemie genauso beobachtet wie bei Kriegsdiskussionen, genau wie jetzt eben, wenn es um rechte Gewalt geht oder aber auch um so Argumente, so was ist Rechts- und Linksvergleiche, Extremismusvergleiche, alles in einen Topf zu werfen. Es braucht, letzter Punkt, das ist, woran ich quasi arbeite, dieses Verständnis, dass es eine Sachkompetenz braucht für die Pluralität unserer Gesellschaft. Also für genau das, was jetzt weniger Thema sein wird. Was wir in den USA sehen, wo sozusagen alles abgebaut wird, was irgendwie mit dem sogenannten DEI, also Diversity, Equity, Inclusion zu tun hat. Also alles, was mit Diversität zu tun hat, soll weg. Und wenn wir in Deutschland das ebenfalls beispielsweise im politischen Raum, wenn im Koalitionsvertrag die plurale Gesellschaft nicht mehr vorkommt, dann ist das ja für Medienschaffende ein nächster Punkt, weil wir sind aufgerufen, Geschichten zu erzählen, die beispielsweise im politischen Raum erzählt werden, für die Menschen sich interessieren. Wenn diese Menschen aber nicht mehr vorkommen und vorher schon wenig vorgekommen sind, woher sollen die Geschichten kommen, wenn die Kompetenzen, diese Geschichten gut zu erzählen, auch in den Redaktionen fehlen. Also du merkst, es ist an verschiedenen Stricken und an all diesen Enden haben viele Menschen gearbeitet, mehr Diversitätsbewusstsein in Redaktionen zu tragen, eine Auseinandersetzung, die weggeht von Meinungsdiskurs, sondern wie gesagt zu Sachkompetenz. Und das alles ist jetzt zwar da, in wie so kleine Pflänzchen an verschiedenen Orten, getragen von vielen tollen KollegInnen, die das versuchen. Und dann gibt es aber den großen Überbau. Und das ist das Problem der Struktur. Wir reden also über institutionelle, machtvolle Punkte, die es eigentlich zu verändern gäbe und die jetzt ins Stocken geraten.
Gerade halt auch, wenn du diesen Aspekt nennst, ne, dieser journalistischen Arbeit, also worauf basiert sie, wie du sie gerade sagst, mit diesem prägenden Begriff der menschenrechtsbasierten journalistischen Arbeit. Und natürlich stellt sich dann halt auch die Frage, wenn man diesem Ethos oder dieser Richtung folgen möchte, dass sich dann halt auch eben die Frage stellt, wenn man bestimmte Räume öffnet, was ist dann der Grunddiskurs, also was ist der gemeinsame Grundnenner von den Partizipierenden in diesen Räumen? Sagt man, okay, wir lassen nur Leute oder Positionen oder Stimmen in diesen Raum, die gleichermaßen sagen, okay, wir stehen alle für Menschenrechte ein und wir stehen alle halt für eine plurale Gesellschaft ein und für eine Diversität und erkennen Menschenrechte anderer Herkünfte, anderer Lebensrealitäten an, was dann ja natürlich automatisch diese extremistischen Stimmen ja ausschließen würde. Und das wird ja immer wieder gesagt, so, ja, das würde ja negative Auswirkungen haben, wenn man die ausschließen würde. Die Frage, die sich dann mir aber stellt, ob das nicht so ein Widerspruch in sich ist, indem man zum einen sagt, okay, hier demokratische Parteien haben sich die letzten Wochen, Monate sehr kurzfristig in diesen Wahlkampf begeben, aber wir haben doch halt so eine sehr einschlägige Diskursform gesehen, dass sehr häufig sich mit einem Thema beschäftigt worden ist, dass beispielsweise, würde ich jetzt behaupten, linke Stimmen deutlich seltener vertreten waren in diesen ganzen Diskussionen, wo man dann sich dann auch die Frage stellt, so okay, ist es denn halt wirklich diese ganze Darstellung der Pluralität oder vermeintlich der WählerInnen interessierten Positionen? Also es ist jetzt so eine beispielhafte Heraushebung von einer Beobachtung, die ich gemacht habe. Wie würdest du das einschätzen?
Ich glaube, man muss ein bisschen die Dinge so auseinander dröseln im Sinne von, also wie funktioniert auch Berichterstattung? Ich würde schon sagen, also einerseits ist ja Journalismus für mich wie ein Schutzschild. Also es hat mir immer meine letzten geholfen, eine bestimmte Brille aufzusetzen, durch die ich Dinge analysieren kann. Ich liebe deswegen auch meinen Job, weil er mir hilft, in Klarheit zu kommen, weil er mir eben Anleitung gibt, wie ich etwas anfasse. Und dann gibt's immer mich darin. Und deswegen sage ich auch JournalistInnen, kein Mensch ist neutral, weil man ist immer mit dabei. Aber man kann sich mit dem Handwerk sehr klar bewegen, um sozusagen Räume auch sogar zu betreten, die man vielleicht privat nicht betreten würde. Und das habe ich auch getan. Ich würde sagen, ich rede eigentlich mit allen. Nee, ich würde das nicht nur sagen, ich tue das. Ich habe auch schon viele Dinge gemacht und ich finde das auch wichtig. Das ist auch meine Aufgabe. Ich muss das nicht machen. Das kann ich entscheiden, aber es wäre mir möglich. Und ich glaube, das ist das eine, diese Position klar zu haben zwischen persönlicher Meinung und journalistischer Haltung. Das zweite ist Formate. Produkte, Berichte, wie auch immer, Artikel, Formen des Journalismus, die abbilden. Was ist, wird immer so schön gesagt. Sagen, was ist. Das ist so ein Leitsatz. Und dann gibt es eben den politischen Raum. Und zum Beispiel, was die Wahlberichterstattung angeht, da hast du ja jetzt eine Beobachtung geschildert, die habe ich natürlich auch gemacht. Also das eine ist, warum sind die extremistischen Parteien so stark oder die eine so stark vertreten? Sie ist es, weil sie so viele Stimmen hat, weil sie lange da ist. Und dann gibt es eben die rechtliche Verpflichtung für öffentlich-rechtliche, Stichwort abgestufte Chancengleichheit. Und das bedeutet eben Parteien nach ihrer Wichtigkeit, nach ihrer Dauer, nach ihrer Relevanz abzubilden. Und das hat natürlich viele verwundert, aber das war sozusagen die Verpflichtung. Jetzt kommt aber mein Punkt und jetzt sind wir wieder bei diesen Formaten und Inhalten. Man hatte sehr viele Jahre Zeit, einen Umgang zu finden, wie man mit Rechten oder ExtremistInnen spricht, vor allem in der Frage, wenn sie immer mehr Zulauf bekommen. Und diese Aufgabe wurde nicht gut gelöst. Das kann man jetzt so sagen. Sei es da gibt es so Wörter wie über jedes Stöckchen springen, die rechten Strategien, populistisch sich sozusagen die Narrative zu bilden, nicht zu erkennen, mitzumachen, sie zu wiederholen, sich ihnen anzupassen. Also, ich kann das jetzt nicht alles aufzählen, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Und das ist natürlich ein Problem, wenn man dann und im Druck ist, sehr viel mit ihnen zu sprechen, zu müssen, zu wollen vielleicht auch. Und dann aber wenn sich alle dann einem Narrativ anschließen. Und Migration war nun mal das vorherrschende Narrativ, nicht nur bei dieser einen Partei, sondern bei allen Parteien, auf unterschiedliche Weise. Und medial wurde genau dieselbe Suppe mitgekocht. Das ist auch meine große Kritik. Und zwar deshalb, weil man natürlich einen Journalismus betreiben kann, der sagt, A sagt, B sagt. Also wenn Politiker A sagt und Politiker B sagt, dann bilde ich das ab. Ich kann Abbildungsjournalismus machen. Oder ich kann sagen, ja, A sagt, B sagt, das ist gut, das muss ich auch sagen, weil sie es gesagt haben, aber die sagen nicht C und die reden auch nicht über D und E interessiert unsere Gesellschaft auch und ich bin in der Verantwortung, über C, D, E auch zu sprechen, gleichwertig, sogar vielleicht mehr als das, weil das sogar meine Spiegelung sein kann, wenn ich in eine Forderung, also in sozusagen ins Investigative oder wenn ich ins konfrontative Gespräch gehe, gerade im politischen Raum. Sehr, sehr wichtig, um eben nicht einfach nur Erzählungen mitzumachen. Das sind einfach unterschiedliche politische, journalistische Herangehensweisen. Nicht alles, was wir sehen, ist politischer Journalismus. Es gibt so viele Formate. Und wenn natürlich Politik im Unterhaltungsformat stattfindet, dann ist es was anderes. Also du siehst, Ich will das nicht entschuldigen, sondern es geht mir tatsächlich in meiner Kritik um so eine journalistische Auseinandersetzung. Was für eine Journalistin will ich? Willst du sein? Wollt ihr sein? Und welche Art von Berichterstattung wollen wir machen? Und als drittes, und das ist, glaube ich, jetzt der wichtige Moment, welche Verantwortung kommt uns in einer sich derart verändernden gesellschaftlichen Situation zu? Und ich glaube, diese Frage wird sich zu wenig gestellt und viel zu sehr die Arbeit so gemacht, wie wir sie schon immer gemacht haben. Und wenn ich zum Beispiel von unserem Innenminister, unserem neuen Alexander Dobrindt höre, dass es zum Beispiel nicht um ein AfD-Verbot gehen sollte, sondern man sie wegregieren muss und es um Inhalte geht, die man sich zu eigen macht, Klaus Linnemann hat das gesagt, die man sich zu eigen macht, um sozusagen sie umzukehren und aufzulösen und zu konfrontieren, dann erinnert mich das so sehr an eine journalistische Herangehensweise, die 11 Jahre nicht funktioniert hat, weil dort hat sich auf jeden Fall gezeigt, und das sagen auch in vielen Redaktionen, ist das ein Konsens. Man kann Rechte nicht enttarnen, indem man sie auf diese Weise in Interviews konfrontieren will. Das haben wir viele schlechte Interviews auch schon gesehen, wo das nicht funktioniert hat. Und sich die Inhalte anzueignen, passiert ja schon längst. Also das würde ich jetzt sagen. Aber interessanter Fakt ist, dass dieses Argument, das auch im Raum steht, dass wir bei AfD-Wählern ja nur sie inhaltlich überzeugen müssen und dann wählen sie nicht mehr aus Protest, also dieses Protestargument, längst von vielen Studien widerlegt ist. Sprich, selbst die CDU-nahe Konrad-Adenauer-Stiftung hat aktuell eine Studie herausgebracht, in der deutlich wird, dass die Menschen die AfD aus Verständnis für die Inhalte wählen. Sie wollen die wählen, das ist kein Protest. Und ich glaube, deswegen braucht es, wenn man wirklich sagt, jetzt komme ich wieder auf die Medien zurück, es gibt da eine 20% in der Gesellschaft, die müssen wir inhaltlich bedienen, was eine große Fragestellung ist. Deswegen hat man dann so Diskussionen über, was ist konservativ und was ist rechts. Und ich sehe auch hier, viele wissen den Unterschied nicht und können ihn auch nicht unterscheiden, was ein Problem ist. Und politisches Meinungsspektrum von links, rechts, konservativ, progressiv, sich damit auszukennen, ist für mich jetzt ein Pflichtprogramm für Redaktionen, um eben gute Formate entwickeln zu können. Auch für ein konservatives Publikum. Ich bin dafür zu haben und ich finde das auch sehr relevant. Aber man muss halt wissen, was rechts ist. Genauso wie ich es ja auch problematisch zu finde, nicht zu wissen, was links ist und es einfach zu verbrämen und aus den Extremisten zu machen. Es ist genau derselbe Käse. Und das ist das eine. Und das Problem ist, dass dadurch, dass diese Klarheit nicht herrscht und dieser Fokus auf diesen 20% liegt, von denen sicherlich auch Konservative dabei sind, aber eben auch Rechte, aber diese anderen 80% in ihrer Pluralität gar nicht wahrgenommen werden oder zu wenig oder vergessen werden in diesem Fokus, ist ein weiteres redaktionelles Problem, ein politisches sowieso. Und das ist ja das Feld dieser Pluralität, weil ich möchte mich eigentlich mit den 80% mehr beschäftigen. Ich sage ja gar nicht, man soll sich nicht mit den 20 beschäftigen. Aber wir machen kein Programm nur für diese 20%.
Da tun sich gerade sehr viele Fragen bei mir auf. Was gut ist, weil es sind so viele Andockmöglichkeiten. Und gerade halt auch, wenn du das so nochmal so klar hingestellt hast, so okay, wir sehen halt vielleicht je nach Format, je nach Medium sehen wir schon einen starken Schwerpunkt auf eben diese 20% oder auf Narrative dieses 20%. Und gleichzeitig eben auch das, was du so beschrieben hattest, wo ich auch schmunzeln musste mit diesem Enttarnen. Die sprechen auch sehr häufig von diesem Entzaubern. Ich habe das Gefühl, es ist so ein bisschen das Abschwächen von der eigentlichen Problematik, die vorliegt. Und das ist auch gleichzeitig vielleicht auch eher es möglich macht, Narrative zu nehmen, weil wenn man diese Seite nicht ernst nimmt, aber gleichzeitig versucht, WählerInnen-Stimmen von dort zu ziehen, das ist ja genauso. Das hatten, glaube ich, auch ganz viele Menschen geteilt. Das war ja dieser Post, der Instagram-Post von Julia Klöckner, wo sie die CDU, CSU als demokratiefreundliche Alternative zur AfD irgendwie gesehen hatte. Der Post ist auch sehr schnell verschwunden, aber natürlich, sobald etwas im Internet landet, ist es meistens auf ewig dort und es wird auch sehr häufig geteilt, auch jetzt nochmal in den letzten Wochen, auch in den letzten Tagen immer wieder. Und ich versuche schon ein bisschen zu verstehen, warum diese Argumentation, also gerade vor allem aus diesem konservativen Spektrum der CDU, CSU, wenn man sie jetzt im Konservativen anordnen möchte, warum immer wieder dieses Narrativ herrscht, der eben Enttarnung, der Entzauberung, dieses Abschwächens und des gleichzeitigen Annehmens rechter Narrative, ob es dann halt ein Nicht-Ernst-Nehmen-Wollen der Lage ist, ein Bedürfnis nach Macht, indem man dann halt sagt, so wenn wir diese Stimmen ja sozusagen auffangen, dann würden sie uns ja zulaufen. Es ist halt so ein großes Unverständnis, warum, wenn wir ja eigentlich diese Studien haben, dass man sich dann trotzdem fragt, warum passiert das alles? Gerade auch, wenn du sagst, dieser Vergleich zu früher, wenn wir halt Parallelen ziehen wollen im Vergleich zur NS-Zeit, wir haben das Wissen von damals und wir haben jetzt die Möglichkeit, viel mehr Wissen anzueignen, viel mehr Studien haben wir vorliegen. Wir haben eben schon eine Pluralität durch Zugänge wie das Internet, in dem wir halt sehr viele Medien konsumieren können, es jetzt nicht unbedingt auf den Geldbeutel abhängig ist, auf das Verständnis von Sprache. Das heißt, was habe ich für einen Wissensschatz, der voraussetzt, dass ich halt irgendwelche Texte konsumieren kann. Wobei das natürlich auch wieder in einen anderen Bereich der Medienkompetenz ist und dieser Einordnung, der eigenständigen individuellen Einordnung von Medien. Aber wie, also ich frage mich natürlich, wie das möglich ist, dass, obwohl wir diese ganzen Fakten haben und obwohl sie ja auch Angst machen, traurig machen, dass wir ja trotzdem dahin rennen, warum das dann passiert.
Ja, also ich meine, ich kann nicht in die Köpfe der Menschen gucken, deswegen versuche ich es eher mit so einem Verstehen oder mit so einem Glauben, dass es einfach unterschiedliche Position gibt. Deswegen ist für mich ja auch so interessant, mich einfach mit konservativen Positionen auseinanderzusetzen und auch mich mit konservativen Stimmen, die nicht recht sind, zu unterhalten. Und das ist ein unglaublich wichtiges Lernfeld. Ich erzähle dazu zum Beispiel gerne die Geschichte, dass ich auf einem Panel saß mit verschiedenen JournalistInnen of Color. Wir sind alle in den Öffentlich-Rechtlichen und meine Kollegin Vazlat Hazrat Nazimi, die jetzt das Buch Rausländer geschrieben hat, also von der Deutschen Welle quasi, die Leiterin Afghanistan, kam eine Publikumsfrage, das war beim Herbsttreffen der ARD und ZDF Medienfrauen, so ein jährliches Event quasi seit vielen, vielen Jahren. Und da fragte eine Frau aus dem Publikum, da ging es um konservative Stimmen und so die Frage wie dem Umgang und eben diese Unterscheidung. Und dann sagte Vazlat eben, dass sie ja auch konservativ positioniert sei. Und das war so ein Moment, wo ich dachte, so, der ist so stark. Weil diese Zuschreibung zu was ist konservativ, ist ja auch eine, also wie lebe ich mein Leben und was, aber das heißt ja nicht rassistisch, antisemitisch, queerfeindlich und so ähnliches zu sein. Also hier auch so die klaren Linien zu haben und dass das eben auch Gesprächsmöglichkeiten eröffnet. Wenn ich jetzt also aufs CDU-Lager gucke, dann würde ich schon sagen, da sind Riegen und Lager. So wie in allen Parteien, by the way. Und deswegen gucke ich schon auch auf die Personen, die da sprechen und was sind ihre Riten und was haben sie gesagt, was haben sie geschrieben, was haben sie getan. Und ich sehe und man weiß, dass es Streit gibt in der CDU und dass es auch eine alte, ältere Generation gibt, die Dinge anders sieht. Und die fand ich jetzt vielleicht vorher privat jetzt auch nicht so toll, aber das war schon was anderes. Und ich glaube, da auch genau hinzuschauen, wen man wählt, weil man nicht nur die Verpackung wählt, sondern Personen auch. Also nicht jetzt direkt, aber schon eine Crew, würde ich jetzt mal sagen, um es mal so ein bisschen in Neudeutsch auszudrücken. Und das haben wir auch bei den Grünen gesehen und das sehen wir auch bei anderen Parteien. Und ich meine ganz ehrlich gesagt, diese große Diskussion darüber, über die Entscheidung beispielsweise der Grünen, die Strategie zu ändern und sich sozusagen, um sich anzupassen, um sich anzunähern, um sich möglich zu machen, das war auch eine Entscheidung, die fällt man. Man fällt politische Entscheidungen. Und die werden besprochen von Menschen, die an einem Tisch sitzen. Das ist wie eine Redaktionssitzung für mich. Wenn entschieden wird, wir machen das Thema, wie machen wir das Thema, wer macht das Thema, was ist der Dreh, was ist der Schwerpunkt, was diskutieren wir und was wird nicht gemacht. Für mich läuft das so ähnlich ab. Ich assoziiere das oft und vergleiche das, was mir hilft, einfach Entscheidungen zu erkennen. Und jetzt ist im Moment so, dass ich einfach glaube, bestimmte Politiken und Dinge sind nicht mehr gewollt. Das ist ja auch, was mich traurig macht. Ich erkenne das einfach, das nennt dann man den großen Backlash. Für mich ist es einfach so, jetzt sind wieder andere dran. Und die wollen eine andere Gesellschaft. Die sagen doch nicht mal unbedingt alle, die müssen weg, weil das wäre ja der Extremistische, der neonazistische, ja, also das wäre der Auslöschungsgedanke. Das, darum geht es gar nicht. Es geht um die alten Diskussionen, die ich früher schon geführt habe an manchen Orten mit bestimmten Stimmen. Das ist so ein bisschen, um ein sehr banales Beispiel zu bringen, wenn bei 75 Jahre ARD läuft und Didi Hallervorden sein N-Wort sagt und man dann von Menschen hört, ja, aber das N-Wort, das kann man jetzt sagen, das gehört zum Meinungsdiskurs. Dann weiß ich, dann ist die alte Zeit da, aber die alte Zeit mit dieser Auseinandersetzung der progressiven, emanzipativen Phase, dem postmigrantischen Jahrzehnt, das wir hatten, in dem sozusagen viele Bewusstseinsprozesse ja auch bei Leuten angedockt sind, um jetzt wieder zurückzukehren mit diesem Wissen und zu sagen, jetzt ist es Meinung. Weil jetzt wissen wir alles. Früher hat man gesagt, das wusste ich nicht, das habe ich doch in meiner Kindheit, das war doch alles gar nicht so gemeint. Jetzt weiß man es, jetzt ist es Meinung. Und das ist interessant. Also diese Dynamiken, so im Kleinen, weil mir geht es nicht um Sprachdebatten. Ich habe echt größere Themen, als mich darüber aufzuhängen, weil da könnte ich mich an allem aufhängen. Da bin ich auch so ein bisschen drüber, da bin ich auch so müde geworden. Da hatte ich auch viel Trauer. Vielleicht bin ich auch abgestumpft, kann sein. Das heißt nicht, dass es mir nicht wichtig ist. Ich würde immer noch sagen, Sprache ist der Ort, der Türöffner. Aber wir sind über den halt so längst hinausgestritten, dass ich ihn jetzt, guck mal, in unserem Gespräch als ein kleines Beispiel nehme, um ihn viel besser für die großen, komplexen Dinge, die jetzt im politischen Raum stattfinden, aufzuzeigen. Weil da passiert diese Dynamik genauso. Wir haben es nicht gewusst. Ah, dann wurden wir eines Besseren belehrt. Oder vielleicht haben wir sogar mal versucht, etwas anders zu machen. Wir haben ein bisschen Schminke drauf gemacht. Wir haben die Struktur nicht geändert. Ah, jetzt sind andere Zeiten angebrochen. Da gibt es eine Riege, die sagt, wir wollten das gar nicht. Wir wollen zurück. Und dann muss man eine neue Formulierung dafür finden, im Politischen das zu tun. Und da gucke ich jetzt genau hin. Wie wird dieses Rückschrauben, dieses Dahingehen ja neu justiert? Weil ganz zurück ins Alte kann man nicht. Aber irgendwohin, wie es so war, das wird jetzt passieren. Und ich finde da, es ist für mich als Journalistin jetzt die Aufgabe und ich erzähle das auch jedem und wünsche mir das von so viel mehr Journalistinnen, da jetzt kritisch zu sein, damit wir es nicht verpassen. Ich glaube, das ist so in diesem Normalisierungsmuster, in diesem, man ist so Schlag auf Schlag, selbst mir geht das so, allen Menschen, glaube ich, geht das so. Stumpft man ab und gegen diese Abstumpfung, gegen dieses Prinzip so, ich akzeptiere, was da kommt, weil es ist jetzt halt einfach so passiert, so wie mit so einer Schlagzeile. Je nachdem, wie ich sie wähle, schlucke ich sie. Ich glaube, das ist jetzt das Thema. Nicht einfach schlucken, sondern ganz genau hinschauen und das Kleine sehen.
Gerade mit diesem Beispiel, was du genannt hast, was du so als kleines Beispiel beschrieben hast, aber ja auch eben dieses große Feld öffnet. Und wenn man sich ja dann auch diese Dreiteilung, wenn man dann halt schaut, so okay, wie können Veränderungen stattfinden oder wie ist das halt aufgebaut in institutionelle Strukturen, gesellschaftliche und individuelle Strukturen, dass alle drei Faktoren ja irgendwie halt einen Einfluss aufeinander nehmen können, dass ein Ungleichgewicht stehen kann, wenn halt beispielsweise institutionell dann Strukturen abgebaut werden, Gelder gestrichen werden, dann noch gesellschaftlich Gelder gestrichen werden, ne, jetzt irgendwie beispielsweise, wenn wir jetzt davon ausgehen, Fördertöpfe für zivilgesellschaftliches Engagement fallen weg, dann gleichzeitig sehen wir an zwei großen Beispielen, an die ich mich erinnern kann jetzt aus den letzten Tagen, dass der Berliner CSD ein Finanzierungsloch hat von 200.000 Euro, der Kölner Cologne Pride, da hat sich auch eine Firma, eine sehr große Kölner Firma zurückgezogen und wir sehen natürlich halt, dass ja das ja zum einen ja auch eine Auswirkung hat mit der, was dann Individuen davon denken, wenn dann Regierungen, und wir haben ja dieses Vertrauen in Regierungen, in Gesetzesgebungen, in die Leute, die dahinter stehen, aber halt auch eben in Firmen, die ja auch meinungsgebend sein können mit, wie positionieren wir uns, wie benennen wir die Dinge nicht nur im kleinen Individuellen, dass wir sagen, okay, was machen wir für unsere Mitarbeitende, was halt natürlich auch je nach Firmengröße Ausstrahlungskraft hat nach außen, ob ihnen andere Firmen das gleich tun oder nicht. Aber auch eben, wenn das so Firmen sind, die ihren Ursprung ganz woanders haben. Und das sehen wir natürlich halt sehr stark jetzt mit US-amerikanischen Firmen, die auch hier Positionen haben, dass sie sich dann halt ja nicht mehr so queerfreundlich zeigen, wie sie es davor gezeigt haben, würde ich es mal so behaupten, ohne jetzt irgendwie anzufangen, das als konservativ zu bezeichnen. Aber das ja auch eine Auswirkung hat, wie Individuen damit umgehen. Und es ist ja auch so, dass dieses Beispiel, was du genannt hast, so indem wir halt darüber sprechen, wie normal in Anführungsstrichen, was auch immer normal ist, bestimmte Sprache ist oder bestimmte Kommunikationswege oder bestimmte Diskurse, bringen wir das ja auch allen anderen Strukturen näher bei, so ja, okay, die sind halt jetzt da oder wir sprechen darüber oder diese Narrative sind da, indem sich dann andere Parteien annähern, was ja an einer Stelle auch brandgefährlich ist, weil wenn das ja nicht zugeordnet wird, du hast ja darüber auch gesprochen, so welche Art von Journalismus, welche Art von Meinungsbildung wird da angeboten, also dieses A sagt, B sagt, aber was ist mit DEF und so weiter und was stelle ich dann am Endeffekt dar? Weil wir nicht natürlich davon ausgehen, dass alle Individuen gleichermaßen die Medienkompetenz besitzen oder die so einen kritischen Blick auf alle Medienformen, dass sie sagen können, sie können das jetzt einordnen und sagen, diese Form von Journalismus, das ist eben dieses A sagt, B sagt und nicht diese andere Form, was ja dann halt auch nochmal, finde ich, aus der Betrachtung die Verantwortung von JournalistInnen, von RedakteurInnen ja nochmal viel weiter öffnet, weil dann die Frage ist, okay, was lassen wir auf die Menschen los und verstehen sie das und können wir das wirklich reduzieren auf Instagram-Kacheln, auf irgendwie kurze Beiträge, auf bestimmte andere Formate. Und während ich das jetzt gerade so monologisiere und du hast auch davon gesprochen, dass das so ein Abstumpfen ist, weil das ja auch ein Schutzkomplex ist, ein menschlicher, weil wenn wir so viel Wut in uns spüren, so viel Trauer und so viele andere Emotionen, die gleichzeitig stattfinden können, dass das Menschen möglich auch gar nicht da ist. Also es ist ja gar nicht vorhanden, das die ganze Zeit auf Dauer zu spüren, weil auch unser Kopf dann irgendwann sagt, so, das geht einfach nicht so, wir können ja nicht funktionieren, wir müssen ja alle am Ende Rechnungen bezahlen, uns kümmern um andere und um sich selber kümmern. Und es ist so ein Zwiespalt, dass wir halt eigentlich diese Fakten wissen und eigentlich halt auch diese Diskurse haben, diese Räume öffnen, die Räume, die beispielsweise du und Max ja in eurem Podcast eröffnet hat, dass es ja halt diese pluralistischen Positionen gibt von was passiert, was können wir eigentlich schon die ganze Zeit sehen, was passieren wird in der Zukunft und welche Narrative werden erzählt. Aber gleichzeitig ist es ja so ein, wir sehen, dass das Unglück kommen wird und es ist trotzdem so eine Hoffnungslosigkeit, weil wir ja trotzdem jetzt wir beide ja als Individuen miteinander sprechen, obwohl wir ja dieses Ganze öffnen. Aber das ist jetzt auch keine so eine einfache Frage, die ich stellen könnte, weil es sind so viele Nuancen. Aber es ist so für mich auch wieder das, was ich, glaube ich, ganz zu Beginn gesagt habe, so eine immense Ohnmacht, wenn man sich einfach so mit diesen Dingen beschäftigt und so eine fast schon Paralyse, die dann entstehen könnte, weil man sagt, so, was kann man denn jetzt machen, weil es einfach so viel ist und eigentlich macht es ja einen unendlich traurig.
Triffst meinen Punkt. Genau, das ist so ein bisschen wie so ein Hamster im Rad. Na, du kannst einfach aus dem Rad aussteigen, denn manche machen das ja auch. Also dieser Medienkonsum ist ja auch eine Entscheidung. Also ich meine, es gibt bestimmt Tipps, abends nicht das auf Instagram noch zu scrollen und nicht jede Kachel zu lesen. Und gleichzeitig auch sich selber zu checken, wie ist mein Algorithmus? Ich muss noch ein paar andere Sachen lesen, damit ich auch das Fenster verlasse. Das ist, finde ich, auch etwas wirklich Wichtiges. Das ist für mich auch das Stichwort Medienkompetenz. Und ich koppel das auch ein bisschen an die eigene Challenge mit sich selber, sich den Themen und Thesen zu stellen, die am meisten von der eigenen Meinung wegliegen. Das kann man journalistisch so machen, kann man aber auch privat so machen. Weil ich glaube, das gibt, also mir hilft in der Auseinandersetzung mit diesem nicht ohnmächtig oder einfach traurig sein als Mensch, einfach mir Klarheit zu verschaffen. Und Klarheit kriege ich nicht nur, wenn ich die lese oder wenn ich die sowieso das denken, wie ich es denke, sondern eigentlich mich genau mit denen beschäftige, die ganz anders denken und die Welt nochmal ganz anders sehen. Vielleicht auch gar nicht so, wie ich sie sehen will. Deswegen meine ich, also das ist meine Herausforderung, Comfort Zone verlassen, daraus meine Gedanken entwickeln und vielleicht sogar mich beruhigen können. Weil ich erkenne, wenn die so sind, dann ist es so, dass dann gibt es A, Kraft für Argumentationen im Alltag, aber es gibt auch eine Sicherheit, keine unsichtbare, unklaren Gegenüber zu haben, das mir gefährlich wird. Also das minimiert, wenn ich dieses gefährliche Gegenüber in Anführungszeichen kenne, dann ist es einfach ein Mensch mit Gedanken. Das ist ja das, was ich meinte, wenn ich kann mit jedem reden. Ich kann auch mit jedem diskutieren. Und mich können Menschen auch wütend machen, wenn sie Sachen sagen. Aber das ist ja alles, also das ist für mich ja auch ein Teil meines Jobs, der mir hilft, besser durchs Leben zu kommen. Das ist der gute Teil. Wenn ich mich vorbereite auf konfrontative Interviews, weil ich weiß, Da gibt es Situationen, das muss ich halt fragen. Oder wenn ich sogar mit Leuten spreche, von denen ich weiß, wir sind ähnlicher Meinung, dann muss ich die ja auch vorbereiten und nicht einfach nur Flächen nehmen, sondern dann muss ich gerade mich dahingehend nochmal kritisch bin, was gibt es denn noch, was ich kritisch fragen könnte? Also du merkst, Perspektivwechsel helfen. Ich glaube, diese Befähigung dafür ist, kann jeder schon lernen, aber das muss ein bewusster Prozess sein, sich nicht ausgeliefert fühlen der medialen Berichterstattung. Also nicht umsonst wird sie auch vierte Gewalt genannt. Also sich das auch, also das nicht einfach nur so zum Vorwurf zu machen, sondern eben zu sagen, das ist so. Das kann ja gut wie schlecht sein. Gute Journalistin, gute Kollegin, es gibt so unglaublich viele, gerade wenn ich so denke, die jetzt gerade investigativ in den Recherchekollektiven und so weiter, sowohl in Zeitungshäusern oder den öffentlich-rechtlichen oder aber auch private Recherche, linke antifaschistische Recherchekollektive, die unglaublich wichtige Arbeit machen, dann tut mir das zum Beispiel auch gut, weil ich sage so, da gibt es Leute, die machen gute Arbeit, also wenn wir jetzt auf das Themenfeld gucken, aber auch in anderer Berichterstattung, sich da zu vernetzen, auch diese Leute zu lesen, sich eine Liste zu machen, das sind die AutorInnen, die ich zu den Themenfeldern differenziert und gut finde und dann nach den Texten zu suchen von denen. Es kann auch so den eigenen Pressespiegel machen. Und auch die aufschreiben, die man immer quer findet oder wo man sagt, aber wenn ich die lese, dann verstehe ich die andere Seite besser. Und sowieso andere Seite, die eine Seite, die andere Seite auch auflösen. Diese Pro- und Kontra-Formate weg, sich gar nicht mehr darauf einlassen. Ganz viel wird in diesem Polarisierungsdiskurs funktioniert, medial super, aber so sind wir Menschen nicht. Wir leben in Grauzonen. Wenn ich gerade habe ich für Max und ich, wir schreiben ja unser Buch zusammen gerade, das ja im Herbst erscheint, gerade habe ich mir nochmal Kevin Kühnerts Interview angeguckt, der ja erklärt hat, warum er ausgeschieden ist. Und in der Zeit, und das, ich will jetzt nicht so viel über Kevin Kühnert reden, aber da sind so zwei Stellen drin. Und das eine ist, dass er über seinen Partner, der das FDP-Parteibuch trägt, spricht, was eine sehr interessante Stelle ist, weil es darum geht, sozusagen um dieses sozusagen kulturelle und politische Aushandeln in einer Beziehung. Und das andere ist aber eben auch, dass sozusagen er beschreibt er diese Angst und als ein Grund, das nicht mehr zu machen, aber vor allem die Sorge an diesen Menschen, die nicht mehr reagieren, wenn dir was passiert im Bus oder so, dass sozusagen alle werden so, ja, ist jetzt so. Ist jetzt so, da springt keiner mehr ein. Und diese Vermischung, also bei, dass man ein Mensch sein kann, der sozusagen so sich sehr dehnbar und offen macht für und dann aber so viel, sozusagen so viel Ignoranz erfährt. Das sind Themen, ich glaube, wenn wir uns damit beschäftigen, dann werden wir vielleicht auch die erkennen, die opportunistisch sind. Und das wäre mein Stichwort, das du aufgebracht hast, als du über die Unternehmen und den CSD und so weiter geredet hast. Ich glaube, es gibt einfach unglaublich viele OpportunistInnen. Die gibt es auch übrigens bei der AfD. Und die gibt es in allen Parteien. Macht ist hat auch mit Opportunismus zu tun. Ich würde sagen, alle wollen Macht. Viele wollen Macht. Medien, wenn sie die vierte Gewalt sind, ich benutze ein machtvolles Instrument. Wenn ich an einer bestimmten Position bin, kann ich bestimmen, was kommt. Das ist alles Macht. Die Frage ist, wie machtkritisch ich bin, wie verantwortlich ich damit umgehe. Also an Macht ist jetzt nichts Verwerfliches, wenn sie für die Gemeinschaft eingesetzt wird. Also es gibt eben einfach verschiedene Facetten. Opportunisten suchen danach und wechseln ihre Meinung oder wie man auch immer das sagt. Und das sieht man an Unternehmen jetzt. Das sieht man an ganz vielen Menschen. Man kann jetzt in seinem Umfeld gucken, wer sind die OpportunistInnen? Wer schwenkt um? Weil es jetzt halt besser ist. Gestern war Diversität im Trend. Diversity cool. Wir machen alle hier Regenbogenflagge und keine Ahnung, Black Lives Matter, schwarze Kachel für und so. Ich bin mit dir. Ach so, ja, nee, jetzt parteipolitisch läuft der Hase hier anti-woke, dann Etat wird gestrichen. Und ich glaube, hier kann man die Leute, hier auch, würde ich auch sagen, dass ich würde es als Geschichte erzählen, aus meiner Profession heraus. Ich würde das hinterfragen und so weiter. Und genau diese Dinge kann man aber auch als Organisation und Ähnliches stellen. Also zu sagen, warum bist du weg? Warum gehst du weg? Was hat sich geändert? Ich glaube, was hat sich für dich geändert? Und das auch auf einer emotionalen Ebene, da wären wir wieder bei Trauer oder aber auch anderen Emotionen. Warum bist du so? Ich finde, wir haben auch ja jetzt in dieser Folge sehr zwischen politischem und dann wieder diesem emotionalen. Und das ist so ein bisschen für mich auch Teil, wie die deutsche Gesellschaft, deutsche Sozialisierung, Kulturalisierung, unsere deutsche Kultur hier, also in der man so aufwächst, ist ja eben die Ratio so weit vorzustellen. Deswegen auch diese journalistische Neutralität, als ob wir Maschinen im Roboterraum wären und schreiben Berichte und sind keine Menschen mehr mit Gefühlen und Gedanken zu Situationen. So funktionieren ganz viele Diskurse. Rationalität gewinnt. Und gleichzeitig sind wir in so populistischen Zeiten, in der alles so überemotionalisiert ist, in der es ausgeschlachtet wird, in der Lügen da sind, in der, also alles, was so triggern kann, einen emotional so im Raum steht. Und das, deswegen macht diese Konstruktion eigentlich keinen Sinn. Und ich glaube, die Antwort für mich, und so versuche ich auch, die Zeit zu überwinden, ist einfach in dieser Verbindung zu bleiben. So wie Trauer und Turnschuh. Also so wie Ratio und Emotion, so wie Herz und Kopf. Das ist die Verbindung. Ich versuche, die zu halten. Das hat viel mit Achtsamkeit zu tun. Das hat viel mit persönlichen Prozessen zu tun. Aber ich glaube, das sind auch gesellschaftliche Prozesse. Und natürlich versuche ich, die in den Journalismus zu tragen. Weil, wie gesagt, das ist kein Raum, in dem, und den erlebe ich auch nicht so. Und deswegen sage ich das auch den Leuten. Früher hat man mir gesagt, oh, du bist emotional und du bist ja, ich könnte ja über Rassismus nicht berichten, weil ich ja betroffen bin. Was ja ein absoluter Käse ist, weil ich bin die Erfahrungsexpertin, also sowohl inhaltlich studiert als auch die mit der biografischen Erfahrung. Also mehr kannst du, das ist sozusagen, wenn du die Leute hast, das sind das Flaggschiffe in den Redaktionen, so würde ich es sagen. Aber nur natürlich, weil jemand ein biografisches Merkmal ist, ist er keine Expertin für ein Thema. Das macht den Unterschied. Ich kann auch eine Sache nicht erleben und kann Expertin sein, aber eben nicht die Erfahrung haben. Und ich finde, diese Klarheit zu haben, und die hat immer mit Emotionen zu tun. Und dieses Erfahrungsexpertin zu sein, hat immer auch mit einem Trauerprozess zu tun. Deswegen erleben wir das ja, dass dann passiert irgendwas und die eine Redakteurin weint, weil in Land XY, sage ich jetzt mal banal, das passiert oder weil eine Entscheidung politisch getroffen wurde, weil es sie trifft, weil es ihre Sozialisierung trifft. Wenn man solche Erlebnisse gemeinsam macht und sich in ein gegenseitiges Spüren kommt, während man politisch diskutiert und inhaltlich bleibt, wie, was für ein Geschenk das ist. Ich hatte solche Räume natürlich immer wieder und sonst wüsste ich es auch nicht. Und deswegen finde ich es auch so wichtig, weil das ist ein Wachstum für alle. Und das wäre auch für mich die Gegenantwort. Mir diese Räume, also was, wie umgehen mit der Trauer. Ich suche mehr von diesen Räumen. Habe sie eh immer gesucht. Versuche ganz gezielt in denen zu sein, um Energie zu tanken.
Da sprichst du auch etwas an, was mich, glaube ich, auch bei diesem Entstehungsprozess für diesen Podcast auch sehr lange bewegt hat, weil ich natürlich auch sehr häufig gefragt worden bin, so, hä, warum willst du einen Podcast über Trauer machen? Warum willst du gerade darüber reden? Warum willst du nicht so einen, in Anführungsstrichen, so einen Laber-Podcast machen, wo man, keine Ahnung, Trash-TV sich anguckt oder irgendwas, was halt heiterer ist, worüber Leute gerne reden, worüber Leute gerne lachen, was sie gerne beim Wäschewaschen hören und sowas. Und wo sie jetzt nicht, wie jetzt diese ersten Feedbacks von jetzt, sind ja mittlerweile, morgen kommt die 8. Folge raus, wo dann Leute mir sagen so, puh, ich kann mir das gerade nicht anhören, das ist mir zu nah dran. Oder puh, ich muss gerade irgendwie aussetzen, das ist so intensiv für mich. Und ich glaube, das gehört aber dazu, dass wir, finde ich, jetzt, wenn wir einen Fokus legen auf die deutsche Gesellschaft, dass wir das sehr krass tabuisiert haben, wie Trauer stattfinden kann, vor allem in öffentlichen Diskursen, wer trauern darf, wer nicht trauern darf, in welcher Form und Art und Weise wird getrauert. Ich meine, das sehen wir auch jetzt wieder, ne, jetzt gerade so chronologisch so nah mit dem Ereignis in Oldenburg, mit Lorenz, der durch Polizeigewalt zu Tode gekommen ist. Und auch, das sind auch so viele Sachen, die man noch aneinander reihen könnte, wo man sagen könnte, okay, es fehlen Räume an Trauer und dass dann auch die Frage gesellschaftlich gestellt wird, wem werden diese Räume zugegeben und nicht. Und ich finde, auch gerade dieses Thema Räume, wenn du das halt auch gerade so wichtig ansprichst, du hattest diese Räume in deiner Positionierung als fachliche Expertin, aber auch als Erfahrungsexpertin. Und weil das stellt sich ja auch immer diese Frage, so wer ist in diesen Räumen und schreibt die Texte, über wen und über wen nicht? Und welche Positionen sind vielleicht in Redaktionen oder in Medienhäusern vertreten und eben nicht? Und was könnte halt dadurch fehlen, weil diese Positionen auch fehlen? Und indem man dann halt auch Leute, die vielleicht eben nicht Erfahrungsexpertinnen sind und gleichzeitig auch nicht die absolute Expertise haben in dem Bereich, ob dann halt eben nicht etwas fehlt, wenn sie dann trotzdem die Entscheidung treffen und sagen, hier, wir berichten darüber oder wir machen das oder wir benutzen einen anderen Blickwinkel. Und ich finde gerade halt auch, was du meintest mit diesem Geschenk, dass ich glaube, viele sind noch nicht da, das wirklich als Geschenk zu sehen, weil du auch das gerade beschrieben hattest mit dieser Macht, weil natürlich Macht kann auch heißen, so mit wem muss ich Macht teilen, wenn ich an einem bestimmten Tisch mit Leuten sitze. Und was macht es mit meiner Macht, wenn ich Macht abgeben muss? Und dann natürlich Macht als Gegenstück, verbal in der Sprache Ohnmacht. Und das ist dann natürlich dann halt auch entscheidender Faktor ist, möchte ich mich in dieser Ohnmacht bewegen oder möchte ich halt lieber zu den Mächtigen oder Machtbesitzenden gehören? Aber gleichzeitig ist es halt auch so dieses, zum einen dieses Anerkennen der eigenen Fragilität und der eigenen Positionierung, des eigenen Wissens und des Nichtwissens, die ja Klarheit bringen kann, eben durch das, was du gesagt hast, dass man offen ist für andere, dass man andere Positionen auch anhört, nicht deswegen, um ihnen Recht zu geben, um ihnen zu sagen, so, hier, da stimme ich dir voll zu, nicht um einen Konsens zu finden, aber gerade halt diesen Dissens auszuhalten und zu sagen, so, okay, das sind diese Positionen und wie du auch gerade sagtest, man kann sie entkräften und dass man dann halt auch eben sagt, mit diesem Zulassen von Räumen, von Emotionen, von Trauer, dass man dann halt auch eher diese Frage stellen kann, warum bist du so? Und ich finde, das eröffnet doch auch einfach viel mehr Räume, indem man vielleicht diese Frage viel öfter stellen könnte.
Total. Also wenn ich das Letzte, was du gesagt hast, dann gibt es ja diesen schönen Spruch, agree to disagree. Ich glaube, den habe ich schon so oft in meinem Leben gesagt. Und das ist ein guter Ort. Das hat auch viel mit Akzeptanz zu tun. Ich mag ja nicht Toleranz, sondern Akzeptanz. So dieses, Toleranz ist ja auch was Machtvolles. So, wenn mir das jetzt nicht passt, wie du bist, was du sagst, was du denkst, dann musst du jetzt Nein zu dir. Aber ich kann das, wenn ich es akzeptieren kann, dass du da bist, dass du denkst, dass du bist, dass du lebst, dass du machst, und ich will es halt jetzt so nicht machen und auch nicht so tun, dann ist eine Gleichzeitigkeit an Existenz möglich. Und ich glaube, was macht denn eine plurale Demokratie aus? Die Existenz ungleicher. Also klar gleichen wir uns im Menschsein. Das ist alles, was meine Arbeit, Schönheit der Differenz, der Ansatz ist der Positive, ist der des Feiernden, des Geschenks. Aber es ist ein unglaublich schwieriger Prozess, weil er so viel mit Aushalten, Akzeptieren und einfach mit Gleichzeitigkeiten zu tun hat, die auch nicht zusammenpassen müssen. Aber das ist halt auch die Frage, müssen wir alle zusammenpassen? Nein, müssen wir nicht. Wir wollen nur einfach alle leben, wie wir leben wollen. Das ist für mich plurale Demokratie. Und nicht, dass Menschen entscheiden, du nicht oder du weniger oder du mehr. Also das, weil wir von der Grundlage her halt so ausgestattet sind, weil unsere Gewalt- und Gesellschaftsgeschichte und Emotionsgeschichte eben so genau das aufgebaut hat, ist das ja die Aufgabe, das aufzubrechen. Das ist ja für die Menschen die Aufgabe, die Gerechtigkeit wollen, Gleichberechtigung und so weiter und so fort. Und es ist doch auch interessant, dass wir dieses Gespräch führen, dass du diesen Podcast gemacht hast, weil er dazu einlädt, sich in seinen Rollen zu hinterfragen. Ich meine, du sprichst mich an als Mensch und als Journalistin. Und das sind verschiedene und das sind verschiedene Positionen. Und aus denen heraus kann ich unterschiedlich formulieren. Wäre das jetzt unser Privatgespräch und nicht Menschen würden deinen Podcast hören, dann würde ich vielleicht zu privater Trauer nochmal anders reden, wobei ich sagen würde, ich rede viel über private Geschichten, schreibe in den Büchern, aber natürlich immer aus einer geschützten Position heraus, die auch sowas wie eine Ich-Reportageform hat. So, also ich überlege mir sehr wohl natürlich, was ich sage, aber ich merke, dass dieses sich öffnen, dass man über diesen Zugang des Emotionalen, deswegen kann ich das total gut verstehen, dass du diesen Zugang gewählt hast, Türen öffnet. Denn auch hier liegen ja Gemeinsamkeiten. Wer hat nicht schon Trauer über Dinge gespürt und die Erfahrung gemacht, dass nicht darüber gesprochen wurde oder wenig oder schräg oder falsch oder wie auch immer man das dann bewerten möchte. Das sind ja Teil, also wie oft habe ich jetzt auch mit dem Buch Zusammensein, mit dem zweiten, wo es ja dezidiert auch um sozusagen diese Erfahrung aus schwarzer, aber auch aus behinderter Perspektive in dieser intersektionalen Verschränkung Rückmeldungen bekommen, die auf so einer ganz anderen Ebene stattfinden als bei der Schönheit der Differenz, wo es eher so eine Reise war des Verstehens, weil ich mich da nochmal anders gezeigt habe. Also das sind, und dann aber gleichzeitig, und deswegen, da warst du ja am Anfang, natürlich habe ich das professionalisiert. Sonst, also ich habe das nicht natürlich professionell mit diesem Job und mit der Entscheidung, diesen Job zu machen und im Studium, habe ich das gemacht. Und nicht jeder muss das machen, um eine Geschichte schreiben zu können. Ich will das nur noch mal gerade stellen, weil das vorhin so war. Aber wenn ich in die Struktur schaue, dann möchte ich das als Argument anbringen, um zum Beispiel zu sagen, was ist Expertise in einem Feld? Wenn ich Führungskräften sage, zu erkennen, dass das einen Wert hat, dann ist es einfacher, wenn ich diesem Wert einen Namen gebe. Und rauszukommen von Zuschreibungen, die wenig mit Professionalität zu tun haben. Weil wie oft ist es vorgekommen, dann war 2020, wen laden wir ein? Hauptsache er ist schwarz. Ich meine, sorry, das ist nicht, also das bringt halt nichts, zum Beispiel. Das ist jetzt sehr banal. Aber es macht dann einen sehr großen Unterschied, weil du Lorenz angesprochen hast, jetzt sehr genau zu wissen, wer einem die Lorenz-Geschichte erzählt. Und ich kann die JournalistInnen, die schnell und auch darüber berichten können, weil sie Zugänge haben und auch ernst genommen werden. Und auch nicht als, ich bin jetzt polizeikritisch und dann, also polizeikritisch schon, aber ich meine, ich bin, also die Form kennen, die wissen, die durchkommen, die gehört werden, weil sie dezidiert, weil sie die Expertise mitbringen. Aber auch ein Gefühl für die Menschen, für Lorenz, seine Angehörigen, seine Freunde. Denn wie viele Berichte habe ich gelesen, habe ich gedacht, das ist wie so, die sind das, die wissen nicht, die fühlen das gar nicht. Das ist wie jede Meldung, ein Toter. Und bei anderen spürst du das und das merkt man so. Das ist so diese kleine Komponente. Und sie hat gar nichts mit einer Emotionalität zu tun, die diesen Text verändert in der Meldung, sondern nur in der Art der Worte oder in der Frage oder in dem Zugang oder im Hinterfragen. Ich finde das sehr interessant. Ich habe mich zu Lorenz sehr emotional geäußert. In der Form, weil ich das brauchte, weil das mein erster Schritt war. Weil ich so viele Zuschriften bekommen habe und du musst doch was machen und schreibst du was. Und ich dachte, ja, weil das, ich werde da natürlich dranbleiben. Das tue ich sowieso. Und ich verweise auf meine Art und ich mache diesen Zugang auf, damit andere KollegInnen, falls sie das lesen, nicht vergessen, dass es diesen Zugang auch gibt. Und dass man sich manchmal daran erinnern muss, dass Gefühl eine Rolle spielt. Weil es um Menschen geht. Ich meine, ich bediene nicht so gerne diesen Begriff Empathie, weil Empathie ist ja eine reaktive, ist ja eine auch, kann man sich ja auch so überstülpen, ist ja kein, deswegen benutze ich ja dieses Gefühl aus dem, wer, nicht jeder Mensch hat diese Form des Gefühls, aber Mitgefühl, also dieses, so beschreibe ich es ja, dieses Mit-Gefühl, also ich fühle mit dir als eine Art, als ein Ansatz, auch sich hinzusetzen und dann eine Geschichte anzuschauen und zu sagen, das ist dir als Mensch passiert oder das ist den Menschen passiert. Wie müssten die sich jetzt fühlen? Das bedeutet eben auch ein Wissen zu haben über Communities, sich die Biografien mal kurz anzuschauen. Das ist auch weg von diesem Täter, was hat der Krasses gemacht, sondern hin zu dem Opfer. Ich habe sehr viel, wenn man dann guckt, wer war Lorenz, alleine solche Fragen zu stellen. Gerade weil der Diskurs dann so laut ist und dann er sofort zu einem Täter gemacht wurde, der mit einer Geschichte so, er war quasi selbst dran schuld, dass er erschossen wurde. Und so, wer war denn dieser junge Mensch? Wie hat er gelebt? Was war er? Und natürlich werden das manche mehr fühlen als andere, weil sie diese Realität kennen. Aber sich dann zu fragen, und jetzt wieder bei Positionierung, warum fühle ich das nicht? Warum kenne ich das nicht? Warum kenne ich diese Menschen eigentlich nicht? Das ist mir oft begegnet in redaktionellen, also wenn ich so Weiterbildungen und so gemacht habe zu dem Thema diversitätsbewusste Berichterstattung, zu sagen, hier wird's wieder interessant. Warum kennst du das Milieu nicht? Warum kennst du die Gruppe nicht? Warum kennst du diesen Prototyp Mensch nicht, der für etwas steht? Und was wäre jetzt deine Aufgabe? Wen kannst du fragen? Wie kommst du ran? Wie näherst du dich? Wie entwickelst du ein Gefühl? Und das ist so, also am Ende ist es genau das. Du holst dir die Fakten, aber du brauchst auch ein Gefühl dafür. Weil es immer um Menschen geht, gerade wenn es um gesellschaftspolitische Themen geht.
Ich danke dir herzlich, Hadija, für deine vielen Worte, für deine vielen Positionen, für deine Gedanken und dass du heute dabei warst.
Ja, danke dir für dieses schöne Gespräch und dieses Wechselspiel.
Das war Trauerschatten, der Podcast über Trauer, Verlust und das Leben danach. In eigener Sache. Dieser Podcast ist selbst produziert und finanziert. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich über eine Bewertung auf der Plattform deiner Wahl. Damit hilfst du, dass der Podcast mehr Menschen erreicht. Falls du den Podcast finanziell unterstützen möchtest, findest du den Link zu Steady in den Shownotes. Jeder Beitrag hilft dabei, die laufenden Kosten zu decken. Idee, Redaktion und Produktion: Samson Gzubek. Idee und Cover: Jana Rodenbusch. Sounddesign und Kompositionen: Jin Bali.